Ja, es freut mich, dass ich hier sein kann und dass ich einmal aus einer anderen Perspektive schaue, als aus der ich normalerweise auf dieses Haus schaue. Sie sehen hier an der ersten Seite den Blick aus meinem Arbeitszimmer auf den Michaelsberg. Und vielleicht ist das auch ein wichtiges, jetzt in diesem Fall ein wichtiger Aspekt. Wir sollten eben ab und an die Blickrichtung ändern und mal schauen, wie schaut die Welt aus einer anderen Perspektive. Auch dazu möchte ich Sie ein bisschen einladen. Ich kann jetzt nicht so gebildet sprechen wie Herr George. Ich versuche hier mal, weil ich meinen Vortrag aufnehme, ich nehme meinen Vortrag immer auf, damit ich, weil manchmal fällt mir was zwischendurch ein und ich vergesse das immer. Ich bin leider, ich rede dann vor mich hin. Hoffentlich ist es nicht zu langweilig. Aber falls es nicht so langweilig ist, dann vergesse ich das manchmal selber und dann habe ich es dann im Kopf. Also deshalb sehe ich Blickwinkel hier auf den Michaelsberg hoch und da ich selber auch Michael heiße, ist natürlich so eine gewisse Verbundenheit schon dadurch mit dem Berg gegeben. Das Thema, was Sie haben, ist, ich soll ein bisschen was aus dem meinen Text in diesem Buch erzählen. Ich will den jetzt nicht einfach vorlesen, könnte ich natürlich auch machen. Ist aber nicht so gut zum Lesen geeignet, finde ich, also nicht so gut zum Vorlesen geeignet. Ich versuche ein bisschen frei darüber zu improvisieren. Sie haben mich bitte, Herr Mölders, im Blick, wenn ich die Zeit, vergesse, genau. Jedes Gerät ist anders. Ne? Also ich wollte sozusagen vier Blickwinkel einnehmen. Das eine ist, werde ich was über Anthropozän und die SDGs sagen. SDGs, die Fachleute, und die wissen natürlich sofort, was das ist. Die Nicht-Fachleute wissen überhaupt nicht, was das ist. Deshalb erläutere ich das gleich. Das ist aber nicht sehr viel. Und dann werde ich über Religion und Menschenrechte sprechen. Also ich werde einen Bogen schlagen, der ist, ich würde mal sagen, ein bisschen ungewöhnlich vielleicht und auch nicht so. Also ich habe jetzt nicht so eine Breite wie jetzt die anderen Kollegen. Ich bin da eher schmalspurig unterwegs, das werden Sie gleich merken. Naja, und Menschenrechte und ein paar Sachen sind vielleicht doch auch nicht ganz uninteressant. Wo haben wir das jetzt hier, die Taste? Genau. Das hier haben Sie vielleicht schon mal gesehen, das Bild. Jetzt im Augenblick gerade ist in Sharm el-Sheikh. Sharm el-Sheikh ist die COP27, die Conference of the Parties. 40.000 Personen sind da aus der ganzen Welt, NGOs, alle UN-Mitglieder, Mitgliedstaaten mit Delegationen vorhanden. Und bei der COP21, das war die sogenannte Pariser Klimakonferenz, da wurden diese berühmten Pariser Klimaziele 2015 verabschiedet. Und wenige Wochen davor hat eben die Vereinten Nationen in New York, nicht in Paris, eine Agenda 2030 verabschiedet. Das ist, Sie ahnen schon, also zunehmend, also im allgemeinen Publikum ist es nicht wirklich angekommen. Aber in Fachkreisen extrem angekommen, weil alle Regierungen das mittlerweile übernehmen müssen. Also wer sich angeschlossen hatte an diese Agenda 2030 der Vereinten Nationen, der muss das auch implementieren in einem Zeitraum von 15 Jahren. Und was da genau gemacht worden ist, sind 17 Ziele. Und es ist zum ersten Mal, muss man wirklich sagen, es ist bemerkenswert. Und für mich war das wirklich epochal, als ich das mitbekam. Zum ersten Mal wurden auf der Ebene der internationalen Politik, der Weltpolitik, soziale und ökologische Perspektiven zusammengedacht. Es gab davor schon einmal, Konferenz von Rio, gab es ökologische Ziele, die gab es schon länger, es gab dann so einen Millennium Goals, über 2000 verabschiedet für 15 Jahre, waren eher Entwicklungsziele, soziale Ziele. Und jetzt wurden zum ersten Mal beide Zielebenen zusammengedacht. Für mich als jemand, der Professor für Sozialpolitik ist und auch noch Institut für Sozialökologie leitet, natürlich, da schlug mein Herz höher. Es schlug auch deswegen höher, weil normalerweise sich kein Mensch dafür interessiert. Normalerweise interessiert sich kein Mensch für den Zusammenhang. Ich weiß, wovon ich rede. Also normalerweise interessiert sich niemand dafür, weil die Sozialleute sind die eine und die Ökoleute sind die andere und die haben miteinander mal nichts zu tun, höchstens privat, aber nicht wissenschaftlich. Ich habe jetzt vor wenigen Monaten eine große Konferenz organisiert mit dem Deutschen Institut für Sozialpolitikforschung und dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung über Klimapolitik und Sozialpolitik in der neuen Legislaturperiode der Ampelkoalition. Und da haben wir wieder festgestellt, dass es so gut wie nie ganz wenige Leute gibt, auch in den Regierungen, in den Verbänden, die über die eigene Tellerrand schauen. man ist jeder mit sich beschäftigt. Und das ist natürlich auch irgendwie verständlich, auch nicht schlecht, aber diese Versäulung ist auch ein Riesenproblem. Also hier die Weltgesellschaft will das anders machen, das dauert lange und eben von diesen 17 Zielen sind vier, die werde ich gleich auch nochmal sprechen, aber sind im Grunde 10 sozialpolitische Ziele. Ich sage hier natürlich, als jemand, der aus Sozialpolitik auch kommt, natürlich ganz angetan, aber ich will damit nur sagen, es wird wahrgenommen auf der Weltebene und das hat auch weitreichende Konsequenzen, aber sozusagen als Resonanzraum, als Hintergrund. Aber jetzt steigen wir in den zweiten Schritt ein, denn es gibt ja was anderes noch. In den letzten 2,5 Jahren, das möchte ich damit verknüpfen, gab es ja, haben Sie, im Augenblick sieht man es hier nicht, wir sitzen hier alle maskenlos, großer Raum, alle geimpft vermutlich, oder wir gehen davon aus, dass es gar kein Corona gab, es gab nur eine Grippe. Da kann man sogar einen Lehrstuhl an der Uni Bonn dafür kriegen, für sowas. Ja, kann man. Man kann für jeden Stuss einen Lehrstuhl kriegen, muss man leider sagen. Das ist auch ein Thema. Aber hier, das kennen Sie vielleicht, ein berühmtes Lied, O Haupt voll Blut und Wunden. Und da geht es um die Dornenkrone. Darum habe ich es erinnert. Das ist natürlich, es ist von Bach, das ist natürlich auch ein Kirchenlied, das ist von Paul Gerhardter Text. Und ein sehr schönes Lied. Und warum habe ich das, erwähne ich das? Weil es für mich prototypisch steht für die christliche Sicht, auch auf das Leben, überhaupt auf das Leben und auch auf den Tod und das Leben. Nämlich das Leben ist zugleich Tod und Leben. Die Dornenkrone ist Leiden und Königsein, beides. Ja, also dieses grundsätzliche Zusammenhängen von ganz unterschiedlichen Lebensaspekten ist typisch für das Christentum. Sollte man nicht unterschätzen. Das wird oftmals nur traurig gelesen oder die meisten Leute haben ja keine große Ahnung vom Christentum. Überhaupt wenig Ahnung von der Welt, die meisten Menschen. Das ist für uns Professoren echt bescheuert, ne, weil wir überall umgeben sind von schlichten Gemütern. Aber was soll man machen? Das ist halt so. Ne, ich kenne mich dafür mit Autos schlecht aus. Oder mit, ja, ich kenne mich mit vielen Sachen schlecht aus. Also mit den Sachen kenne ich mich ein bisschen besser aus. Also hier Dornenkron. Und jetzt ein zweites Bild, was ich daneben stellen möchte. Corona, ein wunderbares Gedicht, eins meiner Lieblingsgedichte von Paul Celan. Eins seiner schönsten Liebesgedichte, was er für Ingeborg Bachmann geschrieben hat. Eine sehr interessante Geschichte. Paul Celan, Jude aus Tschernowitz, ist die jetzige Ukraine. Die Eltern von den Faschisten ermordet. Er selber gerade davongekommen. Und die Ingeborg Bachmann, die er liebte, ein wunderbarer Briefwechsel zwischen den beiden, auch als Buch erschienen, kann ich nur empfehlen. Auch ein wunderbares Hörbuch, ganz großartig. Bachmann, Sohn eines NSDAP-Funktionärs. Also die Widersprüchlichkeit ist in der Welt und ich fand dieses als die Corona-Pandemie war, musste ich natürlich ständig an dieses Gedicht denken, weil dahinter steckt natürlich auch wiederum eine Botschaft, nämlich jetzt eine Tradition des jüdischen Denkens, die sich in diesem, auch in dem ganzen Oeuvre von Paul Celan verbirgt. Nämlich die Idee des Du, die Idee der Gemeinschaft. Martin Buber, Ich und Du, vielleicht haben manche von Ihnen gehört, ein berühmter jüdischer Religionsphilosoph, der hat sich mit dieser Idee sozusagen der Gemeinschaft, des Gemeinschaftlichen, wirklich in die Geschichte der Philosophie und der modernen Ethik eingeschrieben. Ja, Religion. Warum bringe ich Religion? Weil ich glaube, das ist ja der Punkt auch, wir haben das ja, Corona zeigt uns das ja auch, Corona zeigt uns vieles. Aber im Lichte des Blicks auf Religion können wir nochmal und auf die Seite der Menschenrechte, das ist jetzt das zweite Thema, was ich dazu bringe, können wir Corona nochmal ein bisschen anders lesen. Das möchte ich mit Ihnen gerade. Nämlich, dazu muss man kurz mal einen Schritt zurückgehen, überhaupt ein Verständnis, gemeinsames Verständnis haben, was eigentlich überhaupt Religion ist. Da gibt es natürlich keine DIN-Definition dafür. Ja, ich habe deshalb meine eigene Definition entwickelt, die habe nicht nur ich, Kollege Pollack, der Philipp Pollack denkt ähnlich, es gibt noch ein paar andere Kollegen, die ähnlich denken. Das ist natürlich ein eher soziologischer Blick auf Religion. Herr Nass wird den gleich vielleicht auseinandernehmen. Aber vielleicht kann ich Sie überzeugen, vielleicht ist er doch nicht so schlecht, mein Begriff. Ich werde gleich nochmal diskutieren. Religion hilft uns bei der Suche nach dem Sinn und ich verstehe unter Religion die Theorie und Praxis letzter Werte. Das ist eine ganz einfache Definition. Theorie und Praxis. Eine reine Theorie letzte Werte ist keine Religion. Eine reine Praxis letzte Werte ist auch keine Religion. Was heißt letzte Werte? Letzte Werte sind die Werte, hinter denen ich nichts Tieferes mehr sehe. Oder ein Kollektiv nichts Tieferes sieht. Das ist der letzte Wert. Ich muss mal in Wikipedia eingeben, Letztwerte. Ja, also was für mich der letztmögliche Wert ist. Sie ahnen schon, für einiges ist der Fußball. Lassen Sie auch noch am Stadion beerdigen. Ist natürlich, kann man sagen, ist natürlich ein letzter Wert, der vielleicht nicht so. Da ist der, fehlt die Theorie. Da haben wir vielleicht eine Praxis, aber keine Theorie. Was heißt das jetzt konkret? Jetzt kriegen Sie gleich mal ein Bild vor die Wand, damit Sie sehen, womit ich mich so beschäftige. Ist natürlich echt schlecht zu erkennen. Aber ich erläutere es gleich ein bisschen. Und Sie können es ja auch im Buch nachlesen. 29,90 Euro sind Sie dabei. Naja, muss ja auch Werbung, will auch ein bisschen Werbung betreiben, Herr Görge, damit Sie nicht sonst aus Gießen hergekommen sind.
Hatten wir ja vorhin mal abgesprochen.
Haben wir nicht abgesprochen. Nee, haben wir nicht abgesprochen. Oder, Sie haben ja, er hat ja abgesprochen. Abgesprungen ist gut. Er hat mir gesagt, ich soll das tun. Das war ja keine Absprache, aber so ist er. Ne? Also gut, gehen wir zurück zum Ernsthaften. Also was heißt Religion? Dann stellen wir fest, natürlich, wenn ich über die Möglichkeiten, was gibt es überhaupt an religiösen Denken will, brauche ich natürlich irgendeine Art von Theorie. Ich brauche irgendeinen Referenzpunkt, von dem aus ich die Welt und die möglichen Denkstile bewundere und anschaue. Und der Theoriepunkt, von dem aus ich die Welt geht, ist jetzt wirklich für Sie Fremdsprache, ich versuche es in einfachen Worten zu sagen. Ich gehe von der soziologischen Perspektive im Anschluss an Talcott Parsons und Georg Wilhelm Friedrich Hegel aus. Das ist für die meisten eher nur Worte, wenn sie überhaupt bekannt sind. Aber Sie werden es gleich verstehen, was ich damit meine. Ich meine, es gibt vier große Typen von Religionen. Das eine sind die wissenschaftlichen Religionen. Das ist nämlich die Religion, ich werde es gleich mal genauer erläutern, die ihre Grundlage im empirischen Materiellen sucht. Das ist die wissenschaftliche Religion. Sie sagt, ich finde die Wahrheit im Materiellen der Welt und dies will ich ergründen. Und Sie ahnen schon, da gibt es solche Religionen. Die klassische ist natürlich der sogenannte Materialismus, der im Marxismus vor allem, aber nicht nur im Marxismus, vorangetrieben worden ist. Und der nicht irrelevant ist, der dann auch Fusionen eingehen kann mit anderen Denkstilen. Wir werden es gleich mit China haben, im Konfuzianismus. Da finden wir interessante Varianten im Chinesischen. Wir finden es in Nordkorea noch immer, da gibt es einen Tempel. Wir finden es in Russland, da finden Sie Mausoleen für Lenin und Co. Ein Stalinismuskult. Also wir haben dann sozusagen auch eine Theorie und Praxis letzter Werte. Weltziel Kommunismus, der Mensch ist die Materie. Als ich mal ein religionssoziologisches Seminar an der Uni Bonn hielt, da war ich früher Lehrbeauftragter, und an meiner Hochschule in Jena, habe ich dasselbe Seminar in Ost und West gemacht, weil ich ja wusste, dass Kirchenmitgliedschaft genau spiegelbildlich ist. Im Westen 80% damals vor 20 Jahren, im Osten 80% nicht. Und eines Tages kam eine Studierende zu mir und sagte, ich muss Ihnen was geben, Herr Professor, schauen Sie mal, ein Buch habe ich zur Jugendweihe bekommen. Das Buch hieß Sinn des Lebens. Da war ich elektrisiert. Das hat mich übrigens zu all dem gebracht. Dieses Buch, was sie ständig mir gebracht hat, das wurde in den 80er Jahren zur Jugendweihe verteilt. Ich habe es auch antiquarisch besorgt, sehr interessant. Beginnt mit Sputnik, Schiller, Goethe. Humanismus und Technologie. Das ist die Vision. Materielle Religion, materialistische Religion, das gibt es. Eine wissenschaftliche Religion, die weite Konsequenzen hat, die sehr weitgehend führt. Ich muss jetzt nicht in die Einzelheiten gehen. Ein ganz anderer Religionstypus ist, die suchen den letzten Werte nicht in der Welt, nicht in der Materie, sondern die suchen die letzten Werte im Ich. Ich bin Gott. Oder Ich Gott heißt es bei Jakob Moreno, dem Begründer des Psychodrama. Ich bin auch Psychodramatiker. Ich weiß, was manche Leute für Schluss erzählen, die sonst klug sind. Ich Gott. Oder bei Emil Durkheim, der Kult des Individuums. Einer der Gründer der Soziologie. Also die Idee, dass das Göttliche bin ich. Wir finden diese Art von Selbstvergötterung sehr ausgeprägt bei Künstlern. Ich habe meine Kunsthochschule geleitet, die Alanus-Hochschule auf der anderen Seite des Rheins. Also ich habe viel mit Künstlern zu tun gehabt und auch jetzt. Künstler sind sehr anfällig, Künstlerinnen, für die subjektive Religion. Warum? Weil sie sich selbst ja als kreativ erleben. Und dieses Kreative ist ja auch etwas Schöpferisches. Man ist selbst Schöpfer. Nietzsche. Ne? Nietzscheanismus habe ich das genannt. Auch Sigmund Freud, ich bin selber Gruppenanalytiker, also ich schätze Sigmund Freud sehr, aber ich halte auch diese Seite bei Sigmund Freud für hochgefährlich. Ne? Diese, natürlich selber hat natürlich seinen eigenen Kummer mit seinem Vater gehabt, aber diese Form der Ich-Vergottung, das ist subjektive Religion. Das ist mit dem Dogma nicht so einfach, aber Nietzsche ist ein wunderbares Beispiel. Wir wissen schon, was mit Nietzsche passiert ist auf seine alten Tage, war nicht mal so alt. Also es ist nicht ungefährlich, der psychologischen Religion, der subjektiven Religion anzugehören. Letzten 7 Jahre in Weimar. Dämmerzustand. Die dritte Typus, soziologischer Typus, ist die gemeinschaftliche Religion. Auch da muss man sagen, weltweit verbreitet. Der Kollege hat der ganze klassische Schamanismus. Wobei, eine bestimmte Strömung des Schamanismus ist das, nämlich die Gemeinschaft ist die Quelle des Religiösen. Sie finden es sehr schön bei Malinowski, ich habe mal Ethnologie studiert, bei den Trobriandern, bei vielen Kulturen, da ist sozusagen die Ahnen sind das Göttliche. Es gibt noch Emanationen in der Wirklichkeit, mal Bäume und irgendwas anderes, aber eigentlich ist die Ahnenschaft ist selber Quelle des religiösen Sinns. Wir finden das in einer sehr entwickelten Variante, sehr feinen Variante im Konfuzianismus, dieses Kommunitäre. Und zurzeit in einer fantastischen Fusion, Konfuzius-Institute heißen die Goethe-Institute Chinas, aus guten Gründen. Also das ist sozusagen die kommunitäre Religion. Und diese drei Religionsachsen werden normalerweise von den meisten Theologen überhaupt nicht beachtet als Religion, dann gar nicht als Religion ernst genommen. Ein gravierender Fehler. Weil man das dann auch nicht respektieren kann, dass in diesen Strängen wirklich Letztwerte sind. Die mag man ja, ich habe mich ja schon ein bisschen darüber lustig gemacht, will ich ja nicht fehlen. Muss man sich, kann man sich auch meinen, aus guten Gründen, aber man muss es ernst nehmen. Und dann gibt es die klassischen Religionen, die spirituellen Religionen. Da ist die unterste, wenn man so will, die materiellste, der Taoismus. Lao Tse kennen Sie vielleicht, ne? Yin-Yang. Sehr interessante Denkweise, sehr, sehr interessante, sehr weise Form auf eine sehr materiennahe Spiritualität, aber spirituell. Dann natürlich klassischerweise Islam und Judentum, also eher gehorsamsorientierte Religionen, eher sozusagen Religionen, die auf dem Prinzip sozusagen also der Folgebereitschaft der Angehörigen und der Regelbefolgung, koscher, halal, ja, Regeln. Und die Regeln selber sind ein zentraler Teil des Wegs. Und dann finden Sie den dritten Typus, wie das Gleiche, wie im Gesamten wiedergespiegelt, gemeinschaftliche Religionen, da sitzen wir hier, Christentum, mit seinen ganzen verschiedenen Abteilungen. Die Kirche, die Gemeinschaft der Gläubigen selber als eine sakramentale Einheit, jedenfalls im Katholizismus, sind Evangelischen sind da ein bisschen unklarer oder was ich was oder dagegen oder was auch immer, jedenfalls sind sie das nicht so ihr Ding. Und dann gibt es die spirituellen Religionen im engsten Sinn sozusagen, das sind die spirituelle Religionen, die ganz aufs Geistige abheben, sozusagen das ist der Buddhismus, der Hinduismus, also die im engeren Sinn auf sozusagen, also auf eine reine Vergeistigung abheben. Aber lassen wir das mal bis hin zu einer rein negativen Theologie im Nirvana-Konzepten und sowas. Aber es würde zu weit führen. Was soll das Ganze? Warum mache ich das überhaupt? Naja, weil jeder dieser Sichtweisen jetzt für unser Thema eine ganz andere Perspektive bereithält. Je nachdem, wo ich jetzt selber stehe, wo meine Fellow Citizens, meine Mitbürgerinnen und Mitbürger stehen, sehen sie anders auf die Weltgeschichte. Und das will ich Ihnen zum Abschluss jetzt in diese Schlussrunde gehen. Wenn wir den Menschen als Materialwesen sehen, als Körperwesen, dann haben wir nämlich auch in der ganzen Corona-Debatte unterschiedliche Positionen gehabt. Die einen sagen, der medizinische Gesundheitsschutz muss oben an über allem stehen. Und die anderen sagen, mein Körper gehört mir. Ja. Das heißt, der Materialismus selber liefert uns auch keine klaren Ratschläge. Jetzt kann man da wieder tief einsteigen, das ist jetzt ein bisschen zu viel für so eine kleine Runde, warum es die einen so und die anderen so sehen, aber es ist interessant. Also die Materialisten sind sich uneins. Dann, wenn man die Seelen, subjektive Religion anschaut, der Mensch als fühlendes Ich, dann ist auch nicht viel einfacher. Da haben wir das Lager der Kognitions-Iche, habe ich es mal genannt, alles ist verhalten und offensichtlich und das Lage der Psychoanalyse ische. Nämlich alles Wesentliche ist uns nicht bewusst, ist uns unbewusst. Ja, und dann haben wir hier aber was ganz interessant ist, dass in diesem Lager der psychologischen, humanistischen Religionen sind Menschenrechte heilig. Also das ist das Lager, was die Menschenrechte am höchsten schätzt, diese Humanismusabteilung. Das müssten auch gar die Leute aus den anderen Lagern, wollen sie nicht so gerne haben, aber es ist tatsächlich so. Also wer sozusagen dieses Subjekt, wer den Menschen für göttlich hält, ist natürlich ein klarer Vertreter der Menschenrechte. Was denn sonst? Muss er auch sein. Ist logisch. Wenn wir den Menschen der Tradition der kommunitären Religion sehen, also von Konfuzius und China, nur exemplarisch, wir finden aber ähnliche Varianten, haben wir in Tansania beobachtet, teilweise bei diesen Leuten in Bolsonaro, in Brasilien, also in so etwas kommunitären, etwas schlichteren, dogmatisch primitiveren Varianten. In China ist das nicht primitiv. China ist hochwertig. Dann sagt Corona nämlich, wo es lang geht. Das sehen wir jetzt auch. Das Volk zählt das Kollektiv. Menschenrechte als Individualrechte gelten wenig bis nichts. Das ist die andere Seite. Das ist auch ganz logisch. Es passt in dieses Denkmuster hinein. Jetzt komme ich zur letzten Gruppe, nämlich wo wir hier sitzen. Wenn man den Menschen als geistiges, als spirituelles Wesen sieht, und zwar nicht nur, wir sind natürlich auch Körperwesen, ist ja klar, selbst die Christen unter uns, ich bin katholisch. Ja, ich sehe auch, dass ich hier, wenn ich mich zwicke, tut es weh. Bin auch nicht blöd. Also spirituell bin ich auch wieder nicht. Ja, dass ich jetzt meinen Körper ganz verachte, das wäre auch ganz falsch, wäre ganz unchristlich. Körperverachtung. Zwiespältiges Thema, lassen wir es mal dahingestellt. Kommen wir noch in eine Diskussion dazu. Aber lassen wir mal so, dann ist trotzdem die Frage, da hat man sozusagen in diesem ganzen bis zum Reinkarnationswesen, eben Buddhismus, Hinduismus, da ist das Wesen des Menschen ja gar nicht von dieser Welt. Und deshalb spielen Menschenrechte, das sollte man auch nicht ganz gering schätzen, lange Zeit keine große Rolle. Es ist noch nicht so lange her, dass auch die katholische Kirche Demokratie und Menschenrechte akzeptiert hat. Das hat am Ende zwei die Vatikan gebraucht dazu. So lange ist man auch wieder nicht her. Ja, es gab schon Vorläufe, aber das ist dogmatisch akzeptiert. Der Experte weiß mehr als ich, aber ein bisschen, vielleicht weiß ich auch wieder irgendwas nicht richtig. Aber es gibt aus diesem Spirituellen eine Menge Brücken zum Menschenrechten und zu dieser Respekt vor dem Ich, bis hin zum Dalai Lama, dieser schönen Satz, a good heart is the best religion. Auch nicht blöd. Und damit bin ich schon am Ende. Jetzt habe ich hier nicht so tolle Ratschläge anzubieten, sondern ich habe es jetzt eingeladen durch eine Wanderung und Sie können ja selber gucken, wo stehen Sie selbst, aber vielleicht hat eins dieser kleinen Wanderungen kann doch bringen, dass wir für ganz andere Denkhorizonte, die uns auch befremdlich erscheinen, dass wir sie besser verstehen. Und dass wir das tun, was ich sage, ich mal, jetzt bin ich natürlich auch nicht bloß katholisch, ich bin auch noch Anthroposoph und Soziologe und auch noch vage. Das ist ja schrecklich, ja, das ist ja genau. Ja, ich bin aber auch zugleich noch Schwabe. Schwabe, das ist besonders sinnvoll, weil da ist man sparsam mit falschen Gedanken. Ja. Schauen Sie auf die Schwaben nicht so schlecht. Und der Schwabe weiß zum Beispiel, dass ja irgendwo, das ist mein hegelianischer Gedanke, naja, irgendwo alles Vernünftige ist wirklich und alles Wirkliche ist vernünftig. Auch dort, wo es mir nicht passt, ist möglicherweise was Wahres drin. Und das ist die wirkliche Toleranz. Nicht nur den anderen hinzunehmen, weil er halt da ist, sondern im anderen eben auch eine Wahrheit zu sehen. Das ist das, was ich Ihnen zum Abschluss anbieten. Jetzt höre ich einfach auf. Ich wünsche Ihnen, ich danke vielmals.